SRF 3.
Wieder Hektik im Fall Mörgeli. In zwei vorverlegten Medienkonferenzen wird die Rolle von Bildungsdirektorin Eppli beleuchtet. Heftige Zusammenstöße in Sao Paulo. Kurz vor der WM geht die Polizei in Brasiliens Hauptstadt mit Tränengas gegen Demonstranten vor. Dramatische Rettung in den Bayerischen Alpen. Dutzende Helfer versuchen, einen verunfallten Forscher aus der größten Höhle Deutschlands zu bergen. Und das Wetter. Heute Abend und morgen ist es meist sonnig. Besonders in den Alpen gibt es lokale Platzregen und Gewitter. Morgen wieder 30 bis 33 Grad. Im Studio ist Isabel Meissen. Der sogenannte Fall Mörgeli an der Uni Zürich nimmt kein Ende. Die zuständige Kommission des Zürcher Kantonsparlaments erhebt jetzt in ihrer Untersuchung schwere Vorwürfe gegen die Universitätsleitung und gegen Bildungsdirektorin Regine Eppli. Diese soll die fristlose Entlassung des Medizinhistorikers und SVP-Nationalrats Christoph Mörgeli verlangt und damit ihre Kompetenzen überschritten haben. Klaus Ammann fasst die Ereignisse bis zum heutigen Tag zusammen.
Wegen einer Indiskretion wurde die für morgen Dienstag vorgesehene Pressekonferenz kurzfristig auf heute Pfingstmontag vorverschoben. Indiskretionen sind symptomatisch für diese Affäre. Indiskretionen brachten sie ins Rollen. Der Tagesanzeiger zitierte im September 2012 aus einem geheimen Bericht, der die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit Christoph Mörgelis als Leiter des Medizinhistorischen Museums der Universität Zürich als sehr schlecht bezeichnete. Die Angelegenheit zog rasch weite Kreise. Christoph Mörgeli wehrte sich, wurde danach entlassen, ebenso eine Mitarbeiterin des Instituts, die sich gegen ihn gestellt hatte. Der direkte Vorgesetzte Mörgelis legte sein Amt vorübergehend nieder. Universitätsrektor Andreas Fischer trat vorzeitig zurück. Die Justiz begann auf Anzeigen beider Seiten hin zu ermitteln und schließlich setzte auch das Kantonsparlament eine Kommission ein. Neben der bereits bekannten Führungsschwäche in der Universität werfen die Parlamentarier der zuständigen Regierungsrätin Bildungsdirektorin Regine Eppli nun vor, sie habe den Unirektor aufgefordert, Christoph Mörgeli zu entlassen. Der Präsident der Parlamentarischen Kommission, der Grünliberale Christoph Ziegler.
Wir gehen davon aus, dass der Rektor Aussagen von Regine Eppli so aufgefasst hat, dass er kündigen solle, dass er Herrn Mörgeli sofort kündigen solle.
Das wäre aus Sicht der Kommission eine Kompetenzüberschreitung. Die angegriffene Regierungsrätin, die ihren Rücktritt unabhängig von der Affäre für nächstes Jahr angekündigt hat, wehrt sich vehement gegen diesen Vorwurf. In einer vor kurzem verschickten Medienmitteilung schreibt sie:
Als Garantin der unmittelbaren Aufsicht nahm ich aus Sorge um die Reputation der Universität Zürich gemeinsam mit dem damaligen Rektor eine Auslegeordnung möglicher Handlungsszenarien vor. In diesem Zusammenhang verlangte ich vom damaligen Rektor entschiedenes Handeln, forderte ihn aber nicht zu einer Kündigung auf.
Aussage gegen Aussage also. Klar ist nur, das politische und das arbeitsrechtliche bzw. wissenschaftliche werden in dieser Affäre weiter permanent vermischt. Christoph Mörgeli fühlte und fühlt sich als Opfer politischer Gegner. Ebenso offensichtlich hält Epplis Partei, die SP, die heutigen Anschuldigungen für ein billiges politisches Ablenkungsmanöver. Politisches Wirrwarr im überforderten Wissenschaftsbetrieb. Gewinner sind in der Affäre Mörgeli keine auszumachen, Verlierer aber schon. Es ist, da sind sich alle einig, die Universität Zürich.
Warum wählt das Volk in Kosovo seinen Ministerpräsidenten trotz harscher Kritik zum dritten Mal wieder? Das ist der nächste Fokus hier im Info 3. Zuerst gibt es die Nachrichten mit Karin Britsch.
Vor der italienischen Küste sind über Pfingsten tausende Bootsflüchtlinge aus Nordafrika gerettet worden. Allein heute wurden 2000 Flüchtlinge ans italienische Festland gebracht. Das teilte die Küstenwache mit. Wegen des günstigen Wetters sind in den letzten Tagen besonders viele Flüchtlingsboote unterwegs. In der brasilianischen Großstadt Sao Paulo setzen Angestellte der U-Bahn ihren Streik fort. Dabei ist es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Gemäß Nachrichtenagenturen sind die Polizisten mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Mehrere Personen wurden festgenommen. Ein Gericht hatte den Streik für illegal erklärt. Die U-Bahn in Sao Paulo ist unter anderem für Fußballfans wichtig, die am Donnerstag zum WM-Eröffnungsspiel gelangen wollen. Erstmals präsentiert sich die Schweiz offiziell als Land an einer Fußball-WM. Morgen wird in Rio de Janeiro das House of Switzerland seine Tore öffnen. Bis am 13. Juli werden die Besucher darin Informationen über Kultur, Geschichte und Wirtschaft der Schweiz finden. Das House of Switzerland enthält auch eine Fanzone. Die EU nimmt Israel in ihr Forschungsprogramm Horizon 2020 auf, obwohl die Europäische Union die israelische Siedlungspolitik im besetzten Westjordanland kritisiert. Beide Seiten haben in Jerusalem ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Israel erhält im Forschungsprogramm den gleichen Status wie EU-Mitgliedstaaten und andere beteiligte Länder und finanziert im Gegenzug das Horizon-Budget mit. Der syrische Präsident Assad hat eine Amnestie verkündet. Davon sollen gewöhnliche Gefangene profitieren und auch Personen, die in den Reihen der Rebellen gegen das Regime von Assad kämpfen. Ausländer, die sich den Terroristen angeschlossen hätten, bleiben demnach straffrei, sofern sie sich innerhalb eines Monats ergeben. Oppositionskreise reagierten skeptisch. Bei früheren Amnestien seien nur Gefangene freigekommen. Japan soll in der Antarktis wieder Wale fangen dürfen. Das verlangt der japanische Premier Shinzo Abe. Konkret will Abe die wissenschaftliche Forschung der Walbestände verstärken. In diesem Zusammenhang soll auch der kommerzielle Fang wieder aufgenommen werden. Damit würde Japan gegen ein Verbot des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag verstoßen. Ende März war das Gericht zum Schluss gekommen, der von Japan als Forschungsprogramm deklarierte Walfang diene kommerziellen und nicht wissenschaftlichen Zwecken. Gefangen in rund 1000 Metern Tiefe wartet ein schwer verletzter Höhlenforscher in den Bayerischen Alpen auf seine Rettung. Er wurde am Samstag in der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden verschüttet, in einem komplizierten Höhlensystem. Der deutsche Forscher ist nicht transportfähig. Deshalb haben Retter in der Höhle mehrere Lager eingerichtet. Der Verletzte soll nun in Etappen nach oben gebracht werden. Das Wetter. Auch morgen bleibt es sonnig und heiß bei bis zu 35 Grad. Besonders in den Alpen sind lokale Platzregen und Gewitter möglich.
Abend.
Nicht einmal jeder zweite Einwohner oder Einwohnerin von Kosovo ist bei den Wahlen gestern an die Urne gegangen. Ein Negativrekord, 6 Jahre nach der Unabhängigkeit. Ministerpräsident Hashim Thaçi ist das vermutlich Wurst, denn wie erwartet hat seine Partei die Wahlen gewonnen. Ich habe mit Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller gesprochen und ihn gefragt, Thaçi musste sehr viel Kritik einstecken, warum ist er trotzdem der Wahlsieger?
Dieser Wahlsieg beweist, wie sehr Hashim Thaçi und seine Partei, die PDK, diesen kleinen Staat im Griff haben. Die PDK ist sehr gut organisiert, eine Wahlmaschine eigentlich. Der Staat ist der größte Arbeitgeber im Kosovo. Viele Menschen im Kosovo sind vom Staat abhängig. Diesen Staatsangestellten hat Hashim Thaçi, der Ministerpräsident, noch einen Monat vor den Wahlen den Lohn um ganze 25% erhöht. Das schafft enorme Abhängigkeiten und das hat sich nun ausbezahlt.
Stichwort Kriegsverbrechen. Da droht ja Ungemach. Thaçis dritte Amtszeit, das Sondertribunal für Kriegsverbrechen, wird demnächst seine Arbeit aufnehmen. Was kommt da auf ihn zu?
Da kommt einiges auf Hashim Thaçi zu, weil das Sondertribunal wird noch dieses Jahr mit der Arbeit beginnen. Man geht davon aus, dass einige ehemalige UÇK-Kämpfer, die jetzt Politiker sind, angeklagt werden, also vor Gericht gestellt werden, obschon das Tribunal im Kosovo sehr, sehr umstritten ist, weil es fremde Richter sind, es sind ausländische Richter. Aber da wird Hashim Thaçi noch viel zu kämpfen haben, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass er selber unter Anklage kommt, weil sonst hätten ihn die EU und die USA nicht so oder derart unterstützt, wie sie das bis anhin gemacht haben.
An den Parlamentswahlen in Kosovo teilgenommen haben ja erstmals auch die Serben im Norden des Landes. Kann man etwas überspitzt sagen, dass die jetzt integriert sind?
Nein, leider kann man das so nicht sagen. Dieser Schritt ist noch nicht ganz gemacht. Wohl haben die Kosovo-Serben im Nordkosovo nun doch bei den Wahlen mitgemacht, obwohl sie gedroht haben, sie würden die Wahlen boykottieren. Aber es ist dann ganz einfach deshalb so, weil Belgrad, also die Regierung, die serbische Regierung in Belgrad, hat jetzt auf die Kosovo-Serben im Norden Druck gemacht, an die Wahlen zu gehen, und zwar ausdrücklich auch für eine Partei wählen zu gehen, die Belgrad eigentlich installiert hat im Nordkosovo. Diese Partei, Srpska Lista, wird von Belgrad unterstützt, hat die meisten Stimmen, wird ins Parlament kommen, wird an den Kosovo-Institutionen teilhaben. Also in dem Sinne ist diese serbische Partei, die jetzt als Siegerin hervorging, diese Partei ist eine Art trojanisches Pferd im Kosovo für die Kosovo-Albaner.
Das waren Informationen von Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Info 3 Abend.
In einer beispiellosen Rettungsaktion versuchen die Rettungskräfte in den Bayerischen Alpen, einen verunglückten Höhlenforscher zu bergen. Er war gestern im sogenannten Riesendingschacht bei Berchtesgaden unterwegs, in der größten bekannten Höhle Deutschlands. Wie die Rettung genau ablaufen soll, ist unklar, denn allein schon der Zugang zu dem Verletzten ist eine veritable Kletter-, Schwimm- und Kriechpartie. Der Bericht von Claudia Eichberger.
Die Rettungskräfte sind seit gestern Abend unterwegs. Zunächst mussten sie mit einem Hubschrauber zur Einstiegsstelle in 1800 Metern Höhe gebracht werden, bevor sie dann wieder 950 Meter absteigen mussten, um bis zu dem Verletzten vorzudringen. Am frühen Morgen kam ein vierköpfiges Team am Unglücksort dann an und konnte den 52-jährigen Forscher untersuchen. Roman Hörfurter vom Polizeipräsidium Oberbayern mit den bis jetzt bekannten Informationen über den Gesundheitszustand des Forschers.
Es war ein Arzt bei ihm und der hat festgestellt, dass er bei dem Steinschlag wohl Verletzungen am Oberkörper- und Kopfbereich erlitten hat und aus eigener Kraft den Ausstieg nicht bewältigen können wird. Er war aber laut letzten Meldungen ansprechbar.
Jetzt dürfte es schwierig werden, den Mann wieder ans Tageslicht zu bringen. Die Einsatzkräfte stellen sich darauf ein, dass das mehrere Tage dauern wird. Denn das Ausmaß der noch wenig erforschten Höhle ist extrem. Sie ist über 1000 Meter tief und 19 Kilometer lang. Immer wieder gibt es enge Röhren oder steile Schächte. Auch Seen müssen überquert werden. Die Bergung des Verletzten stellt die Experten also vor eine große Aufgabe und der Rettungsweg muss gut vorbereitet werden. Roman Hörfurter.
Es ist so, dass sich derzeit ein gutes Dutzend Retter von der Bergwacht im Berg, im Höhlensystem befinden und die richten dort auf verschiedenen Höhenebenen Lager- und Biwakplätze ein. Er wird also von Biwak zu Biwak transportiert werden und es wird versucht, den halt wirklich möglichst unversehrt aus dem Gefahrenbereich zu bergen.
Inzwischen ist es auch gelungen, bis zu 400 Metern Tiefe Telefonkommunikation herzustellen. Die Riesending-Schachthöhle ist die tiefste und längste Höhle Deutschlands. Sie liegt 6 Kilometer nördlich von Berchtesgaden, direkt an der Grenze zu Österreich am Untersberg. Ihr Eingang war 1995 entdeckt worden, blieb aber 7 Jahre lang nahezu unbeachtet. Das Forscherteam aus dem Raum Stuttgart, von denen nun einer verunglückt ist, wollte das gigantische System im Inneren des Berges weiter erkunden. Der Verletzte gilt als erfahren. Er soll einer der Mitentdecker der Höhle sein. Als er von einem Steinschlag getroffen wurde, blieb einer seiner Begleiter bei ihm. Der andere machte sich auf den Rückweg, um Alarm zu schlagen.
Auch an einem heißen Feiertag liefert Info 3 Nachrichten und Analysen kompakt und verständlich. Mehr davon gibt's auf srf.ch/news. Im Studio war Isabel Meissen. Adieu.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.